Hi Leni, ich bin's Leonie. Und zwar bin ich auf ein interessantes Thema gestoßen und ich dachte, dass du mir da vielleicht einfach mal helfen könntest. Und zwar geht es um das Thema Hexenverfolgung. Kannst du mir da vielleicht ein bisschen was drüber erzählen?
Hey du, ja, ich hatte das tatsächlich letztes Jahr in der Schule. Ich habe mir dazu dem Thema einen Podcast angehört. Ich kann mal gucken, ob ich den noch finde und dann kann ich dir den Link schicken. Hi und willkommen bei Knowledge Talk. Ich bin Leni und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallöchen, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Hexenverfolgung. Ja, ich werde euch da so ein bisschen was erzählen zu den Daten, wann das alles angefangen hat, die verschiedenen Gründe, wie man eine Hexe erkannt hat und genau, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Ja, also der Hexenwahn, der hat so Ende des 15. Jahrhunderts begonnen. Ja, der Auslöser waren schlechte, sehr, sehr schlechte Lebensbedingungen, der Bevölkerung. Also zu der Zeit gab es sehr lange und harte Winter, die dann dafür verantwortlich waren, dass die Ernten dann einfach super schlecht ausgefallen sind und die Menschen hungern mussten. Ebenso waren Epidemien sehr verbreitet und die Menschen haben einfach nicht so ganz verstanden, okay, warum passiert das jetzt? Und haben so ein bisschen einfach jemanden gesucht, den sie verantwortlich dafür machen konnten. Und ja, dann hat man gleich daran gedacht, dass es auf jeden Fall schwarze Magie ist. Und ja, dass das dann eben die Hexen sind, die dafür verantwortlich sind, die das dann eben in Zusammenarbeit mit dem Teufel gemacht haben. Und ja, genau, also das entstand so ein bisschen aus der Not heraus. Ja, die haben geglaubt, dass eben sogenannte Flüche einfach die Hexen veranlasst haben und die Menschen haben dann versucht, mit Gegenflüchen das einfach so ein bisschen zu brechen. Zum Beispiel haben sie Steine in die Luft geworfen, damit es aufhört zu regnen oder zu gewittern. Ja, oder haben zum Beispiel Amulette an verschiedenen Körperstellen getragen oder damit sie sich selbst einfach so ein bisschen schützen konnten. Oder wenn man jetzt sein Haus schützen wollte, dann hat man zum Beispiel an die Haustür einen Hühnergott gehangen oder hat ja, die Tür von außen mit so Runen bemalt oder hat sich kleine Zettelchen genommen und hat da Schutzrunen raufgeschrieben und die an den Türrahmen gesteckt, damit die böse Energie draußen bleibt. Genau. Schätzungsweise starben in den ersten 30 Jahren nach der Veröffentlichung des Hexenhammers mehrere tausend Menschen in ganz Europa auf dem Scheiterhaufen. Ich glaube, wichtig zu wissen wäre wahrscheinlich noch, was dieser sogenannte Hexenhammer überhaupt war. Der Hexenhammer war ein Buch, das die Verbrechen der Hexen beschreibt. Und ja, so eine gewisse Anleitung bietet, wie man eine Hexe erkennen kann. Und ja, das Buch hat auch einfach so eine Anleitung gehabt, wie man eben so einen Hexenprozess führt. Die verschiedenen Hexenproben standen dort drin, aber da komme ich auch später nochmal dazu. Genau. Und ja, das hat ziemlich hohe Wellen geschlagen. Das Buch hat Heinrich Kramer verfasst. Der war damals Priester und ja, war sehr spezialisiert auf dieses Thema. Der war wohl der bekannteste Hexenjäger in ganz Europa und ja, war für viele ein großes Vorbild. Ja. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, wie hat man denn eine Hexe erkannt? Also was waren die Merkmale, die Hexen zu dieser Zeit hatten? Oder ja, beispielsweise welche Kriterien eben in diesem Buch standen? ja, so bekannte Merkmale, die wir bis heute auch noch kennen, sind wahrscheinlich einfach rote Haare, lange Haare, eine krumme Nase, Warzen auf der Haut oder einen krummen Rücken. Ja, das waren so die üblichen Anzeichen. Es gab aber auch Theorien, und das ist jetzt so in den letzten Monaten, Jahren, kursiert das so ein bisschen im Internet. Das ist irgendwie so ein Trend. Und zwar haben super viele Menschen gepostet, dass sie auf ihrem Handgelenk beziehungsweise in der Nähe ihres Handgelenks so ein Muttermal haben, ein kleines. Und das soll darauf zurückverfolgen, dass man im früheren Leben eine Hexe war oder eben Verwandte früher hatte, die Hexen waren. Ja, ich habe mal bei mir geschaut und ich habe tatsächlich so ein Muttermal. Ja, weiß nicht so recht. Genau, aber das ist heute auch nur so ein Trend. Ja, weitere Anzeichen waren zum Beispiel auch Sommersprossen im Gesicht oder generell auf dem Körper. Ja, oder es konnten zum Beispiel auch einfach banale Behauptungen von Leuten in der Gemeinde oder generell von Nachbarn eigentlich einfach dafür verantwortlich sein, dass man als Hexe angeklagt wurde. Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie gesehen wurde, wenn man jetzt bei seinem Nachbar war zum Beispiel und irgendwie bei den Hühnern kurz war und dann irgendwie das Huhn mit Absicht dreimal gekreuzt hat oder so und das Huhn dann danach keine Eier mehr gelegt hat, dann ist der Nachbar sofort los und meinte, ja, sie ist eine Hexe, mein Huhn legt jetzt keine Eier mehr. Das war bestimmt schwarze Magie. Ja. Genau, das konnte dann super schnell passieren. Oder wenn man gefoltert wurde, also wenn man schon angeklagt wurde, man gefoltert wurde und eben nicht gestanden hat, dass man eine Hexe ist, weil es wahrscheinlich auch einfach nicht gestimmt hat, dann haben viele auch einfach jemand anders dann angeklagt und meinte dann, okay, der und der hat mich verzaubert. Ja, schaut euch den mal an. Und dann gab es tatsächlich eine kleine Chance, dass man noch freigesprochen wurde. Ja, und dann kamen eben diese Hexenproben ins Spiel. Genau, das waren zum Beispiel, das war eine Nadelprobe, die war ganz populär. Da hat man eine Nadel genommen und hat die eben in so ein Muttermal reingepiekst und hat dann geschaut, ob es geblutet hat oder nicht. Wenn es geblutet hat, dann war man keine Hexe, und wenn es nicht geblutet hat, schon. Oder man hat zum Beispiel, also das war noch so eine harmlose Methode, man hat zum Beispiel auch Gewichte an seinen Körper gehangen bekommen, schwere Gewichte, und wurde dann in einen See geschmissen und dann hat man geschaut, okay, wenn man ertrunken ist, dann war man keine Hexe. Und wenn man nicht ertrunken ist, dann war man eine Hexe, weil der Teufel hat einen ja dann da rausgeholfen, ist ja ganz klar. Und ja, das waren dann nicht so harmlose Methoden. Oder man hat zum Beispiel, wie bei Tieren einen Brandmark bekommen und hat dann geschaut, ob das dann auf der Haut sichtbar war oder nicht. Und hat dann gedacht, dass man so da eine Hexe erkennt. Ja, glücklicherweise nahm dieser Wahn oder schwächte dieser Wahn um 1700 so langsam ab. Man schätzt, dass in der gesamten Zeit 50.000 bis 80.000 Menschen zum Tode verurteilt wurden. Und davon waren 70-80% Frauen. Also es wurden auch Männer verurteilt, sogenannte Hexer. Der Großteil waren einfach Frauen. Und genau am 11. April 1775 war dann in Kempten, wurde dann das letzte Todesurteil ausgesprochen. also zum Thema Hexenverfolgung. Und ja, genau, dann haben sich immer mehr Menschen gegen die Hexenverfolgung ausgesprochen und haben das so ein bisschen, ja, angezweifelt. Und ja, nach und nach hat dann das Gesetz vorgeschrieben, dass Gerüchte und Eingeständnisse unter Folter nicht mehr zulässig waren, um Menschen schuldig zu sprechen. Genau, ja, es gab auch vereinzelt ja, ein paar Hinrichtungen dann in ja, so kleinen Dörfern, weil eben noch viele Menschen, gerade aus dem Volk, aus dem einfachen Volk, eben daran geglaubt haben und sehr abergläubisch waren. Ja, genau, aber zum Glück hat sich das dann alles so ein bisschen abgeschwächt und kam dann so langsam zum Ende. Genau. Und ja, damit würde ich sagen, sind wir am heutigen Ende angekommen. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen was mitnehmen an Infos. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir sehen uns dann irgendwann beim nächsten Mal wieder. Und genau, macht's gut!